Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Triggerwarnung. Für Menschen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben, könnte das Hören dieser Folge retraumatisierend sein.
Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro. Hallo Ann-Marlene.
Ach, hallo, und weißt du was, du grinst immer noch, wie? Als wäre es unser erstes Mal gerade, ist das schön?
Ja, ich finde auch, aber vielleicht liegt es diesmal auch noch obendrein daran, dass ich irgendwie gut erholt aus dem Kurzurlaub zurückkomme und wieder ein bisschen auftanken konnte und jetzt irgendwie ein bisschen mehr Energie habe.
Ja, sehr schön, du Glückliche, du ja. Glückliche.
Ja, und eigentlich hatten wir ja schon angekündigt und auch versprochen, einen Gast, aber da kannst du ganz kurz was zu sagen.
Ja, ja, Melanie Büttner, die sich sehr gut und mit vielen Dingen im sexologischen Bereich auskennt, also die tolle Kollegin von mir und Freundin, sie ist ja auch unter anderem also eine Trauma-Expertin und das wollten wir heute machen. Aber Melanie konnte nicht, also ihre Stimme war verschwunden und dann geht Podcast wirklich nicht.
Nein.
Oder?
Deswegen vertagen wir das, versprechen aber, dass wir auf jeden Fall diese Folge und Ergänzung zu unserem ersten Traumathema, die erste Folge mit dem Titel Unter der Glocke, die ist ja schon raus und reichen wir auf jeden Fall ganz zeitnah nach, sobald die Stimme wieder da ist und beschäftigen uns heute erstmal mit einem anderen Thema. Wir haben nämlich wieder ganz spannende Zuschriften bekommen, unter anderem eine Zuschrift von einer Hörerin, die auch schon länger dabei ist, die unsere Aufmerksamkeit erregt hat, weil es, glaube ich, würde ich sagen, Ann-Marlene, ein Thema ist, was doch auch viele Paare umtreibt. Und ich glaube, dass, wenn wir das heute mal besprechen, da ein Mehrwert für viele Paare hoffentlich dabei ist. Und zwar geht es darum, ich halte das auch wieder anonym. Sie schreibt, dass sie und ihr Mann schon sehr lange Zeit zusammen sind. Inzwischen sind die Kinder größer. Lange waren sie sehr happy mit Blümchensex, aber sie hätte jetzt ihre Lust entdeckt, auch mal neue Dinge auszuprobieren. Und da kommt es jetzt zu Problemen nach langer Beziehung. Ja. Und zwar schreibt sie, jetzt suche ich gerade mal die richtige Stelle, wir haben schon ein Coaching gemacht und dabei wird immer deutlicher, dass mein Mann sich vor vielen körperlichen Dingen ekelt. Er befriedigt mich nicht gerne oral und fasst mich auch nur ungern an der Vulva an. Er schaut sie auch nicht gerne an. Der Analbereich ist tabu und auch der Po schon Grenzbereich. Damit sind viele Wege der Stimulation quasi schon unmöglich. Und wenn er es tut, spüre ich sein Unbehagen. Gesprächsversuche hierüber erzeugen weiteren Druck und so weiter und so fort.
Ha. So. Ja, du vielleicht siehst
und jetzt kommt die Sexologin.
Ja, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen traurig geworden.
Ja.
Weil so wie das sich liest und es sich beschreibt, es erscheint es wirklich, dass er irgendein Problem hat, wo man nicht sagen kann, reiß dich zusammen. Also im Prinzip, was wir hier hören, ist, diese sexuelle Skripte, weißt du, über die wir immer sprechen,
ja. Genau,
diese Skripte. Also welche Nervenverbindungen im Gehirn, welche Dinge sind vorhanden, was ist angelegt? Und da ist bei der Frau was angelegt, dass sie entspannter ist und sie Lust hat auf Experimentieren, auf Spielen. Und sie sagt ja auch, denn die Kinder sind ein bisschen größer und so. Und dann hat sie plötzlich mehr Zeit. Am Anfang hat sie Blümchensex genossen. Also das heißt, das mag sie auch und kennt sie auch. Mhm. Aber jetzt will sie gerne mehr spielen und Pfeffer reinbringen und so weiter. Das geht ja hier nicht um besondere, also die berühmten Dinge, wo viele aussteigen bei Fetisch oder unbedingt Analsex und so. Hier ist es ja sogar der Hintern alleine, der ein Problem ist. Und deswegen, hier sieht man, ein Skript ist entspannt und möchte spielen.
Ja.
Und der Skript vom Mann, da, das ist das, was mich so traurig macht, weil entweder höre ich jetzt jemanden, der zufälligerweise durch oft strenge Eltern, religiöse Erziehung, alles Mögliche, einen schmaleren Bereich hat, wo er spielen kann. Und deswegen bin ich, glaube ich, traurig, es hört sich so an, dass ich schon, wenn ich mit ihm sprechen würde in der Praxis, direkt beginnen würde zu fragen, wie war deine Kindheit und tatsächlich abzuklären, ob es auch so negative Erlebnisse gibt, dass es vielleicht in eine traumatische Richtung geht. Aber ich will nicht das tun, bevor du mich unterbrichst. Ich will es deutlich sagen, bevor die Leute jetzt ausflippen darüber. Das mache ich fast nie, weil es meist kein Trauma ist. Ich weiß nicht, warum ich das hier glaube. Wir haben ja die Mail ganz gelesen. Die wollen anonym bleiben. Genau. Und wir haben die nicht vorgelesen, wie wir sie gelesen haben. Und es hört sich an, als ob da irgendein gravierendes oder was sehr Deutliches passiert ist. Also, dass ein negatives Lernen stattgefunden hat. Er hat ein richtiges Problem.
Okay, bei mir ist das Stichwort Ekel hängen geblieben irgendwie. Ja. Und auch große Probleme, darüber zu sprechen. Also, das sind so zwei Dinge, die vielleicht, das weißt du sicher besser, so ein bisschen auf dieses Gefühl einzahlen, was du gerade geäußert hast, ne? Dass da dieses Stichwort auch vielleicht Trauma fiel.
Weil Ekel, eben genau gerade Ekel eng damit in Zusammenhang steht. Also das ist ja so ein grundlegendes, universelles Gefühl, dass wenn man ein Foto macht von jemand mit Ekel im Gesicht und irgendwo jetzt, es gibt ja tatsächlich noch welche Stämme, die in verschiedenen, im Urwald irgendwo, also verschiedene, wirklich versteckt fast leben und Sprachen haben, die wir noch nicht mal verstehen können. Mhm. Die könnten aber das Bild erkennen. Also das ist ein Gefühl, was urbekannt ist, weil wenn das aufkommt, soll man reagieren. Das Hirn schickt diese Nachricht Ekel und die Botschaft da drin lautet, entferne dich so schnell es geht von dem ekelauslösenden Objekt oder von der Sache. Und das ist bei ihm jetzt der Sex.
Ja, Finger weg. Und,
ja, und der, richtig. Und es steht... Er hat ja auch weniger Lust, also das schreibt sie an einer anderen Stelle, also ihn überfordert es, also er kann gar nicht mehr mitkommen. Also und dann haben wir das, was wir immer haben, wenn die Karotte vor dem Esel, also der Sex, den ich haben soll, mit negativen Dingen verbunden ist, dann ist doch logisch, dass ich keine Lust habe.
Ja, ja, absolut. Eine Sache hattest du am Anfang noch gesagt, da bin ich kurz drüber gestolpert, das ist so, da, ne, als ich die Situation beschrieben habe, da sagtest du dann so sinngemäß, ja, das ist jetzt keine Situation, wo man dann einfach mal sagen kann, reiß dich mal zusammen.
Ja.
Das, dieses reiß dich mal zusammen, da zucke ich irgendwie, da zucke ich tatsächlich immer. Gibt es Situationen, wo so ein reiß dich mal zusammen tatsächlich angebracht ist oder wo man das
tun kann? Also nicht, dass ich da, so wie ich es gesagt habe, reiß dich mal zusammen. Aber wenn man dann in der Praxis sitzt und mit so jemandem spricht, dann kann man über einfühlsame Gespräche ein bisschen Normalität reinbringen und Erlaubnisse geben und. Also wenn die Person beginnt zu verstehen, also Sex ist nicht immer, es ist nichts Schlimmes, es ist also die Scham ein bisschen erleichtern. Also so, so und wenn man dann beginnt, sich aufzulockern, dann kann man auch reiß dich zusammen, heißt, du sollst jetzt irgendwas machen, was du nicht willst, aber ich gemeint ist das gar nicht so. Es ist gemeint, dass man auch ein bisschen Mut braucht. Also wenn man beginnt, die Dinge zu verstehen, dann kann man gut mehr wagen. Okay, dann probiere ich mal die Vulva doch zu küssen und so. Also das meinte ich, dass man doch weitergehen kann, als man es dieser Mann es bisher jetzt tut. Aber manchmal geht es nicht. Wenn es doch Trauma ist, dann soll man es gar nicht tun.
Nee, und deswegen, gar nicht erzwingen auch. Ne? Das, also das, was du meintest, war eher so ein trau dich und auch wieder dieses sich stretchen, was ich so mag, ne, aus unserer Liebesfolge, dieses sich stretchen für den Partner oder sich miteinander zubewegen.
Genau.
So, aber das ist in bestimmten Fällen einfach überhaupt nicht eingebracht und wahrscheinlich sogar kontraproduktiv, oder?
Ja, total. Ja, total. Ja. Weil es verstärkt einfach den Widerwillen und den Ekel. Aber was Partner eben tatsächlich oft sagen, auch bei, habe ich wirklich öfter gehabt, bei Frauen, wo Missbrauch stattgefunden hat und der Mann seit Jahren mit der Frau darüber spricht und alles, sie sind in Therapie und so weiter, da liegt immer, wenn das alles so ein bisschen abgeschlossen ist, in der Luft, dass der Mann das tatsächlich noch nicht, also die andere Person, egal ob Mann oder Frau, es kaum verstehen kann. Wer kein Trauma erlebt hat, der kann es nicht verstehen, warum das so schwierig ist. Und dann liegt nämlich doch dieser Satz da. Die kann sich jetzt auch mal oder er kann sich auch mal jetzt echt mal ein bisschen zusammenreißen. So schlimm ist es ja nicht. Ich bin ja kein Monster. Und da kommt eben dieses auf, dass diese andere Person sich so abgelehnt fühlt. Und ja, das leuchtet durch diese Mail hier nicht, dass die denkt, oh, ich bin auch nicht schön genug, meine Vulva ist auch nicht, nee, gar nicht. Aber das ist oft das, was passiert, dass die Person sich selbst in Frage stellt. Diese Frau stellt tatsächlich ihren Partner in Frage, weil sie empfindet Lust und findet das was ganz, ganz Tolles, Körperliches, Entspanntes, Nettes. Ja. Und ich dachte gerade, als ich das mit dem Hintern las und wenn man das schnell hört, ist es so, ach so, meint, will sie anal oder Finger in den Po und so. Aber die schreibt ja auch, das betrifft sogar auch den Hintern.
Ja, ja.
Und das ist die weichen Po-Bäckchen, wo man gerne anfasst oder wenn man auch zum Beispiel vereint ist oder Sex hat, Penetrationssex oder anders, dass man so die Po-Backen anfasst und das so zu sich ziehen kann und so. Mm. Das ist ja ein Riesenbereich. Sie kann ihn ja eigentlich nicht anfassen.
Ja, in der Schluss, in den Schlusssätzen die Rede von Ekel vor Körperöffnungen und Körperflüssigkeiten, ne? Also sämtlichen Körperöffnungen.
Ja, das auch noch.
Das beinhaltete auch unter anderem den Po. Genau. Ja, da kommen einfach zwei.
Ja, weil
zwei.
Das ist ja keine, keine Körperflüssigkeit. Also das waren tatsächlich die Flüssigkeiten, aber betont wurde tatsächlich der Po, alleine der Po. Sie weiß gar nicht mehr, also Öffnungen, aber nicht die Öffnung am Po. Sie schreibt ja richtig der Po.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also das Weiche. Und da, das ist ja ein Riesenbereich. Und vor allem, also wenn jetzt, und ich weiß es nicht, ich werde hier nicht sitzen, durch Telefon und Hose keine Diagnosen, ich werde hier nicht sitzen und sagen, dem ist bestimmt was passiert. Aber wenn Missbrauch stattgefunden hat bei Männern, ist es gut, da passiert auch alles. Man muss irgendwo anfassen bei der anderen Person, wo man nicht will und so weiter. Aber dieser, wenn Penetration beim Mann stattgefunden hat, betrifft es ja nun mal gerade den Bereich.
Genau,
und,
das stimmt.
Caro, gibt es noch was? Aber das ist ja nicht hier alleine das. Aber du hast es oft gesagt, diese Angst, die manche Männer haben, als schwul, sich selbst als homosexuell zu entdecken, betrifft auch den Hintern.
Ja.
Und die Po-Öffnung. Wenn ich das mögen würde, bin ich vielleicht, und vielleicht ist gar nichts Traumatisches passiert, sondern wenn man oft, wie ich höre, auch streng katholisch erzogen ist, dann ist der Hintern, also für einen Mann, da darf nichts hin, weil er, homosexuell darf man ja gar nicht sein.
Ja, es hat auch immer so ein bisschen was Schmutziges, ne? Nach wie vor. Also
und das auch noch.
Dieses, ja, das kommt noch obendrein dazu und dann diese leicht homophob klingt immer sehr hart, aber es ist ja, geht schon so ein bisschen in die Richtung, diese leichte homophobe
Tendenz. So liest sich das.
Wenn ich das, wenn ich das genieße, so, dann, besteht die Gefahr, dass ich vielleicht auch schwul sein oder bi sein könnte. Und das ist, glaube ich, doch für den einen oder anderen Mann echt irgendwie noch so ein bisschen vermintes
Total.
Auch, ne?
Das, also, das höre ich einfach oft. Also von, und es hat nichts mit Intelligenz oder irgendwas. Ich höre das einfach, wenn in die Richtung, da sagen wirklich gestandene Männer, intelligente Männer, gebildete Männer, fragen dann auf ihre Art und sehr vorsichtig, und wenn ich das aber mögen würde, was ich wundere mich tatsächlich fast jedes Mal, was heißt das denn? Bin ich vielleicht doch schwul? Und so, das ist so, so ein merkwürdiger Gedanke, den viele haben.
Ja.
Also, ja, das weiß ich jetzt, also dass man, das ist, ich, da ist kein Zusammenhang, also gar kein Zusammenhang, aber ich kann ja beruhigend einwirken, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich mit diesem Mann sprechen würde, das würde ich dann auch lieber alleine tun und nicht als Paar, dann müsste ich wirklich vorsichtig sein, weil er hat einfach wirklich Hemmungen, große Hemmungen.
Ja, na, es fängt aber ja bei manchen tatsächlich auch schon gar nicht, also in diesem traumatischen Bereich, sondern überhaupt über Sexualität sprechen. Ne? Also egal wo, also da überhaupt erstmal einen Anfang zu kriegen, ist für viele, glaube ich, oder weiß nicht, ob man sagen kann für viele, aber doch für einige noch irgendwie schon eine ziemlich große Hürde, oder? Die man erstmal nehmen muss, so über die eigene Sexualität zu sprechen. Das ist für unser eins vielleicht manchmal, die so ganz locker darüber plaudern können und die vielleicht auch sehr offen erzogen worden sind. Also was ich für mich definitiv sagen kann, das war bei uns nie schambehaftet. Da war immer eher das Gegenteil der Fall. So, das ist dann manchmal auch sehr, sehr schwer. Also merke ich für mich, für dich, du bist, hast da eine andere Herangehensweise, aber schwer nachvollziehbar dann auch, ne? Warum das für manche Menschen so ein großes Hemmnis irgendwie ist.
Ja, und das ist einfach, also ja, ich bin so anders, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, weil ich es so oft gesehen habe.
Ja, genau.
Und wenn ich überlege, dann was würde ich ungern erzählen oder also wenn es so Richtung geht, erzähl mal, jetzt muss ich ja ganz wild werden, damit es bei mir auch, was weiß ich, in der Fernsehsendung eine sexuelle, also meine sexuellen Gedanken, Fantasien oder so, das gehört da einfach nicht hin. Und deswegen würde ich da eine Sperre haben. Aber wenn diese Sperre da ist, dass ich gar nicht könnte.
Ja.
Und auch im privaten Bereich mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner. Das ist so schade, weil klar, dieser Mann, er leidet vielleicht nicht so gerade, noch nicht wie seine Frau. Aber das Resultat könnte ja sein, dass er seine Frau verliert.
Ja. Ja, so ein bisschen Leid lese ich da aber auch raus. Ne? Das ist so dieses übliche Thema Druck, was dann aufkommt. Ne? Dieser Performance-Druck oder jemand an das Gegenüber nicht zufriedenstellen zu können oder nicht befriedigen zu können auch so. Das kommt ja dann auch immer relativ schnell auf, das Thema.
Bei diesem Partner, ja genau. Ja. Aber die Angst, die Sorge vor Flüssigkeiten und angefasst zu werden, ist größer.
Ja.
Also, aber genau, und dann ist es da, genau da muss man dann rein in Gesprächen. Und das ist, da sitze ich immer und zögere, das merkst du, weil ich will ja niemandem sagen, du solltest, du müsstest. Nee. Da muss man drüber sprechen. Das Problem ist nur hier, dass eine Person schon so ein großes Problem hat.
Ja, aber wie geht man dann, also ganz pragmatisch kann man da als Paar jetzt ohne sexologische Hilfe, wenn das überhaupt möglich ist, wenn man so ein unterschiedliches sexuelles Skript hat, wie kann denn so ein Aufeinander sich zubewegen aussehen? Also wenn man auch schwer darüber sprechen kann.
Also und nicht um für meine Zunft Werbung zu machen, ich glaube nicht, dass es geht.
Okay, es war meine Vermutung, aber ich hatte leider Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwo...
Weil die es schon getan haben dann. Und wenn die eine Person nicht reden möchte und kann, und jetzt müssen wir ja dann auch wieder dran denken, wenn die Frau hier was sagt und man das besprechen soll, dann sind es ja diese sehr nahe Personen, diese Liebesmenschen. Wenn ich es sagen würde, von außerhalb, so ganz pragmatisch, fachlich, hoffentlich kompetent, ausgebildet, dann ist es was ganz anderes. Das kann man im System viel besser tolerieren, weil sie redet bestimmt über Sex, weil das ist ja ihr Job und so. Und dann ist es zwar immer noch unangenehm und die gucken mich beide an, aber die gucken sich gerade nicht an vielleicht. Also das ist einfacher.
Ja.
Also diese Hilfe von außen, weil das ist so, du merkst ja schon, diese Mail, die ist wirklich, die Frau kann ja nichts tun. Nee. Sie erschreckt ihn ja oder macht Druck mit allem, was sie versucht, weil er eben so eine starke Abwehr hat, die sogar in Richtung Ekel geht. Das ist nicht dieses, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen denken, oh ja, mein Partner, Partnerin spricht ja auch nicht so gerne und so weiter. Aber da kann man ja einen Vorstoß wagen, wenn es nur, oh, das ist mir ein bisschen unangenehm oder boah, das ist mir peinlich. Aber Ekel, das ist was anderes. Das ist das stärkste Gefühl, was wir haben. Und da kommt man einfach nicht gegen an, weil das ist so stark. Und es ist auch in der Therapie ein Prozess, bis man so einen Ekel herleiten kann. Wo kommt er her und was hast du erlebt? Und wie gesagt, ist es öfter Trauma.
Ja, ich wollte gerade sagen, Ekel geht auch, glaube ich, sehr eng, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber Hand in Hand mit Angst, ne?
Ja.
Ekel also, und Angst. Und Angst ist ja wirklich auch, was ja dann oft in so eine Starre auch irgendwie führt. So, das macht ja auch oft dann sehr handlungsunfähig.
Genau.
Einfach. Also das ist so eine Negativspirale, glaube ich, einfach auch. Ne?
Ja, total. Nein, total. Weiter, oh, jetzt hast du was gesagt, wo ich dann doch unbedingt was erklären muss. Und das ich habe ja ganz viele Seminare von David Schnarch besucht, der ja verstorben ist, aber der hatte so ein Buch, ein Brain Sex auch. Also er hat dieses, jetzt, das kennt ihr ja alle, wenn ihr ein bisschen mehr Zug, mehr von unserem Podcast gehört habt, dieses Lesen der anderen, Mindmapping. Also Lesen der anderen Person. Man liest den Mind, also the Mind, den Geist. Man versucht, das Gegenüber einzuschätzen. Lesen, was denkt sie jetzt, was tut sie jetzt und so weiter. Und das ist eine uralte Reptilienfähigkeit quasi von uns, dass wir das können. Weil natürlich rettet das mein Leben. Das ist ja dann das limbische System, und tiefere Anteile, die retten ja mein Leben, wenn ich rechtzeitig mitbekomme, dass ich gleich mit einer Axt erschlagen werde oder dass ich merke, diese Person ist mir nicht wohlgesonnen. Ich sehe das und bevor der Schlag kommt, bin ich schon weg. Also das ist super wichtig, dieses Lesen. Und jetzt erzähle ich den Übergang, weswegen ich drauf komme, weil Schnarch das wirklich sehr plausibel dargestellt hat. Dieses System, zu lesen im den Geist des anderen, der anderen. Da ist es so, dass wenn du Traumatisches liest, also wenn das, was du liest in den Augen der anderen, so brutal ist, dass du es nicht aushältst, dann bricht das Lesesystem zusammen. Also, was bedeutet das, wenn Kinder zum Beispiel, wenn es so in der Kindheit passiert ist, weil da passiert ja vieles, wenn ich nicht aushalten konnte zu sehen, dass während mein Vater und meine Mutter mir wehtat, die Freude dran hatten. Er sprach da sehr viel von der Schadenfreude, das gibt's nämlich auf Englisch nicht. Er hat den Schadenfreude gesagt. Die Schadenfreude, wenn oder die einfach Freude im Gesicht des Gegenüber beim Quälen, dann löst es Ekel aus und das Lesesystem bricht zusammen. Was heißt das? Das heißt zwei Sachen. Ich werde nicht ins Detail gehen. Komischerweise oder unguterweise wird Dopamin ausgeschüttet und das bindet Oxytocin. Es bindet mit der Person und das Gedächtnis vergisst Sachen. Und das heißt, jetzt sind wir da. Wenn es traumatisch ist, die Leute wissen es nicht.
Ja.
Man weiß nicht, wieso ekele ich mich so. Und manchmal, wenn es der Zusammenhang so ist, wie ich es jetzt beschrieben habe, da und man in Traumatherapie geht oder in anderen Therapien, ich erlebe es ja auch öfter in Sexualtherapie einfach, deswegen will ich mich unter anderem auch noch weiter in Trauma ausbilden, weil dann weiß die Person es nicht, aber es reagiert, als ob es wüsste, diese Person wüsste, dass was ganz Schlimmes passiert ist, nämlich mit Ekel, Ablehnung, Nichtkönnen, Scham und so weiter. Und das muss man unbedingt aufarbeiten, weil es ist schwer für diese Person. Es kann aber auch sein, dass es herauskommt, ich kann es nicht, ich will es nicht. Und dann bloß die Finger davon lassen.
Ja, okay. Obwohl, du hast gesagt, es bindet auch, ne?
Ja.
Das wäre ja eine Erklärung auch dafür. Also manchmal wirken solche Beziehungsdynamiken ja so von außen drauf geschaut irgendwie ein bisschen irrational. Ja. Ne? Gerade dieses Bindende, das ist ja dieses, irgendwie schon ja fast ein Klassiker, warum Frauen, ne, die irgendwie von Partner oder Männer geschlagen werden, immer wieder trotzdem in so Beziehungen reingehen und sich da nicht irgendwie abwenden. Das ist, wäre ja die Erklärung dann.
Ja, genau, ne? weil man das Gehirn nichts Neues mag. Ja, und für so jemanden zu gehen in das Neue, ins Ich stehe alleine und ich verlasse den Partner, weil das wird oft über Frauen gesagt, nein, es ist anscheinend sicherer zu bleiben mit dem, was man, was wehtut, aber was man kennt. Und wenn da dieses Gebundene auch ist aus der Kindheit, weil das ist ja klar, so ein kleines Kind kann sich ja nicht, also eigentlich soll ausgelöst werden Angriff oder Flucht. Und ein Kind greift seine Eltern oder die Eltern nicht an und flüchtet auch nicht, weil dann könnte es ja nicht überleben. Und dann gibt es keine Handlungsmöglichkeit. Und dann dann muss man das System runterfahren oder Kinder lernen, denn ich bin falsch und nicht diese Bezugsperson von mir, die mich lieben soll, es aber gerade nicht tut, sondern schlecht behandelt.
Ja.
Das wird leider falsch abgelegt im Gehirn. So könnte ich es sagen, dass ich die falsche Person bin und nicht die, die mir wehgetan haben.
Okay. Was bedeutet das jetzt für diese unterschiedlichen sexuellen Skripte, von denen wir in unserer Mail sozusagen gelesen haben, darauf übertragen?
Ja, das ist ja, dass diese Person, die das alles nicht mag und Ekelgefühle kriegt, die hat ein komplett anderes Skript, also Sexualität, was, wenn man jetzt so frech sagen dürfte, wenn es normal, entspannt gelernt würde, dann dürfte das kleine Kind über den eigenen Körper bestimmen und Nein sagen und keiner würde dann weitermachen, egal was passiert ist. Es dürfte sich anfassen und die guten Gefühle lernen, ohne zum Beispiel zu wissen bekommen, das ist widerlich, das ist ekelig, da kommt Gott und straft dich oder was es alles sein kann. Also dieses, dann hätte das Kind ein entspanntes Gefühl zum Körper und zu den guten Gefühlen, zu Genuss, zu Orgasmen vielleicht, also die stimulieren sich ja auch, die Kleinen. Und dann wächst man auf und hat gute Erlebnisse, die ich immer in der letzten Zeit sage, die Karotte vor dem Ekel, die Karotte vor dem Esel. Also das, was ich bekommen könnte oder haben könnte, wenn ich Sex habe, ist was Positives. Es ist mit Lust, mit Genuss, mit Selbstbestimmung, mit Körper, mit ganz tollen Sachen verbunden. Und das ist hier nicht. Wenn es neutral wäre, wäre ja schon gut. Aber hier ist direkt sogar Negatives mit verbunden. Schmerz wahrscheinlich, Leid, ja. Ekel, ja. Grenzüberschreitung, Körperflüssigkeiten auf meinem Körper, die ich nicht haben wollte, weil es gar nicht meine waren und ich gar nicht berührt werden wollte von der Person. Ich sage nicht, dass dieser Mann das erlebt hat. Ich betone es. Aber es sind jedenfalls negative Dinge, die damit verbunden sind. Und dann haben wir zwei Skripte, die nicht zusammenpassen. Die eine Person kann nicht das fröhlich, leckere, geile, tolle Leben und die andere Person hat es noch nie damit verbunden und will es nicht. Ja. Und dann haben wir zwei Leute, die irgendwann keinen Sex haben, wenn nichts unternommen wird. Zu Recht, oder?
Ja. Nee, also nach all dem, was du gerade gesagt hast, erscheint mir die Situation erstmal so jetzt, wenn man sie so stehen lässt, klingt es, also sie schrieb, glaube ich, selbst irgendwie ganz schön verzwickt. Es klingt fast so ein bisschen, als ließe sich das gar nicht groß auflösen, ne? Weil das ist, klingt so ein bisschen für mich jetzt nach einer Sackgasse. Es sei denn, man öffnet sich und nimmt jetzt Hilfe in Anspruch. Du sagst es jetzt,
Sackgasse, richtig. Wenn man weiter alleine damit unterwegs ist, meist eine Sackgasse, weil die einfach der Druck und die Schuld immer größer wird. Und aber nicht per se eine Sackgasse. Wenn man zu den richtigen Therapeuten kommt, ob nun Traumatherapeutin oder Sexologen, die sich, die auch in Trauma sich fortbilden, dann, dann ist es eine Arbeit, ein Prozess, den man in Gang setzt, der schwierig sein kann, weil es so gefährlich ist für die andere, für diese Person, da reinzugehen. Jetzt wird gerade gebohrt, das haben wir angekündigt, das hörst du, oder?
Ja, ich höre nichts.
Nein. Ehrlich nicht? Okay, aber falls es jemand hört, weil meine Aufnahme, da ist es wahrscheinlich doch drauf. Ja, ich krieg die Kellerfenster ausgetauscht heute und es wurde gerade richtig laut gebohrt. Macht nichts, wir sind ja eh mit unserem Podcast fast durch. Aber weißt du, um das Bohren jetzt sogar als Analogie reinzunehmen. Ich würde ja beginnen, nach zu bohren förmlich und dieses darf man ja dann auch nicht machen. Es darf ja nicht. Nee. So, aber das Problem ist, auch von Schnarch, er sprach von Fenster der Toleranz. Man muss tatsächlich sehr weit oben in der Erregung an dem, es wird jetzt unangenehm sein, bevor die Therapie greift. Erst dann beginnen sich Nervenzellen umzustellen. Sonst hat man das, was ich sehr oft habe auch, und er hat auch davon erzählt, ein Klient, Klientin sagt, oh, ich spreche seit 20 Jahren darüber, ich habe das durchexerziert, ich kann jetzt ganz normal darüber sprechen. Das heißt noch lange nicht, dass das Trauma gelöst ist, weil, das waren auch seine letzten neun Sachen, die er da in den Brain Talk eingebracht hat, wenn man so bestimmte grausame Sachen erlebt, dann muss dein Vagussystem, dein Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus mit Flucht, Angriff oder Todstellen, also das muss reagieren. Und bei den vielen von den Leuten, ich erzähle was ganz Spannendes gleich, bei vielen von den Leuten, die wirklich schlimme Sachen erlebt haben und darüber sprechen können, weil sie 20 Jahre schon in Therapie waren, regt sich das System nicht. Und jetzt könnten, weil die nämlich Todstellen gemacht haben. Und das ist wirklich interessant, weil dann sitzt der Therapeut und spürt alleine vom Hören die schlimmen Sachen. Und der Patient, Patientin, Klient, Klientin, die sind ganz ruhig. Und woher wir das wissen, Schnarch hat tatsächlich mit Elektroden gearbeitet. Er hat am Ende ein System gehabt, wo, ich glaube, er hat gesagt, 23 Elektroden, hat extra diese Apparatur auch von der Army irgendwelche Rechte übernommen und hat das gebaut. Mhm. Die saßen mit Elektroden und die liebten das, weil dadurch begannen sie eine Art Rückmeldung zu ihrer Nichtwahrnehmung zu kriegen. Und Schnarch hat auch Elektroden gehabt. Also er konnte quasi reingehen und sehen, puh, da habe ich ganz schön reagiert in meinem System. Und dann konnte er zu der gleichen Sekunde in der Aufnahme beim Gegenüber gehen und sehen, die Person reagiert immer noch nicht. Und er konnte beginnen zu sehen, oh, jetzt beginnt sie zu reagieren. Mhm. Und sein großer bekannter Fall da drin, das ist eine Frau, die eingesperrt war. Die wurde, ich werde nicht viel erzählen, aber sie ist in einen Tunnel im Garten eingesperrt geworden und in eine Kiste hat sie gelegen und da ist jemand gekommen und hat, also der Übeltäter und hat sie sogar vergewaltigt, mehrfach. Mm, und sie, sie konnte mit Schnarcho übersprechen, sie hat sich gemeldet, mitzumachen bei diesen, dieser Art von Therapie. Und sie hat mit diesen Gesprächen mit Schnarz gelernt, am Ende beginnen zu reagieren. Also dann kann man erst behaupten, dein System ist jetzt normal. Jetzt reagiert es auch mit einer Aufregung und mit Schrecken auf diesen schrecklichen Gedanken. Das ist ja nicht Ziel des Ganzen, dir der Patientin oder der Klientin beizubringen, du sollst nicht reagieren. Jetzt kannst du reden, herzlichen Glückwunsch. Nein, man braucht ja dieses System, was reagiert. Es soll nur nicht so reagieren, dass ich mich totstelle und dissoziiere und psychotisch werde oder so.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil da, also bei mir stellt sich, wenn ich das alles so höre und mich da so ein bisschen reindenke, so auch so ein Gefühl dann, das ausgeliefert. Also dann ist man ja, wenn dieses System nicht hochfährt, dieses Flucht und Angriff, ist man ja komplett, also das Gefühl stellt sich bei mir ein, ausgeliefert. Also hilflos. Also der Situation völlig aus.
Und dann bin ich hilflos ausgeliefert. Ich bin ausgeliefert und wenn ich lerne, mein System, ich halte es gar nicht aus und dann jetzt fahre ich runter auf, ich stelle mich tot, bin ich gewissermaßen tatsächlich wirklich auch ausgeliefert. Also beides, das muss hochfahren, damit ich reagieren kann. Weil sonst stehe ich steif, dissoziiert, runtergefahren und dann können alle machen mit mir, was sie wollen.
Genau. Das war die Idee, die ich gerade dazu hatte. Gut, und das ist natürlich irgendwie.
Ich war gerade kurz verwirrt oder konnte das schlecht auf den Punkt bringen, weil die, zum Beispiel diese Frau, die war dann nicht runtergefahren. Mit ihr hätten nicht viele Leute was machen können. Sie reagierte nur auf ihre eigenen Erlebnisse nicht. Aber sie war wieder bei Sinnen. Sie war quasi nicht runtergefahren auf ich nehme nichts mehr wahr. Ich nehme nur bei diesem Gefühl nichts wahr. Also wenn wir über dieses Ereignis sprechen von damals. Ja. Aber ansonsten konnte sie sich aufregen über ihr, also über sonst was. Also das System hat da funktioniert. Aber nicht, wenn sie in dem Erlebnis war. Da ist sie sofort in die Dissoziierung gegangen. Also ist jetzt lange her. Aber die Geschichte war extrem spannend, das zu hören, dass das Problem war, dass sie eben nicht durch war. Mit der Geschichte.
Ja, das sind diese Triggerpunkte auch, über die wir in unserer letzten Folge auch schon zum Thema Trauma, das geht ja jetzt doch wieder sehr, sehr stark auch in diese Richtung.
Ja, das tut es.
Das heute entwickelt hat.
Können wir ja auch.
Passt ja dann doch wunderbar rein in unseren Trauma.
So ist es.
In unsere,
da müssen wir mit Melanie drüber sprechen.
Ja, in dem Fall kann man auch nochmal gut.
Weil es sich körperlich festsetzt. So, dass wenn, egal was, und das könnte das Letzte sein, was ich jetzt erkläre, dann, egal was, nur minimal an diese Grenzüberschreitung oder an die Dinge, die die Eltern gesagt haben in der Kindheit, wenn man sehr streng religiös erzogen ist, dann, egal was daran erinnert, im Minimalsten wird man eine innere Reaktion haben, dass das falsch ist und nicht in Ordnung. Und man weiß es nicht, was bei diesem Mann ist, aber ich würde definitiv empfehlen, aber das ist schwer dann, ihn zu verführen, nicht mit mir, mit uns Sex zu haben, mit seiner Frau Sex zu haben, sondern verführen dazu, sich zu trauen, ein paar Stunden bei einer Fachperson zu haben, damit er rausfinden kann, will ich daran, gibt es was, wo ich rankommen kann oder nicht. Brauche ich das nicht? Und dann muss man andere Lösungen finden. Kann die Frau, man kann von offenen Beziehungen reden, kann sie woanders Sex haben oder. Es heißt nicht immer Trennung. Aber es ist knifflig. Muss ich ihr einfach bestätigen in ihrer Wahrnehmung.
Ja. Also das ist das so, was ich jetzt auch für mich da heute mitnehmen oder rausgehört habe. Das ist auf jeden Fall eine Situation, die viel Geduld irgendwie erfordert. Ne? Auch eine große Bereitschaft, sich da ein Stück weit zu öffnen und vielleicht auch viel Liebe und Zugewandtheit innerhalb der Partnerschaft, um das irgendwie vielleicht dann irgendwann auch gemeinsam anzugehen.
Es braucht eine fachlich sehr kompetente Person.
Und das noch obendrein.
Damit der Schaden nicht größer wird, also dass es nicht schlimmer wird. Also es muss jemand sein, der mit diesem Trauma auskennt.
Ja. Okay.
Also man kann zu einer Sexualtherapeutin gehen, zum Sexualtherapeuten und eine Stunde, zwei Stunden für sprechen und dann weiß man ja auch, man kann auch welche finden, die schon in ihrer Bio auch Trauma Fortbildungen stehen haben. Also zum Beispiel Melanie Büttner, da kommen ja solche Leute. Genau solche. Ja. Und vielleicht ist es auch halb so wild, wie wir das heute besprochen haben. Das weiß ich eben nicht. Telefon und Hose, keine Diagnose. Aber die Mail liest sich so.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also dann versprechen wir an dieser Stelle nochmal, dass wir uns in, wir nehmen einen weiteren Anlauf, hoffentlich dann mit einer fitten Melanie Büttner als unserem Gast.
Genau.
Und widmen uns dann nochmal dem Thema Trauma mit noch mehr Expertise an Bord sozusagen.
Und sagen für heute Tschüss.
Für heute sagen wir Tschüss. Jetzt geht hier nämlich das Gebohre über mir, falls man es gehört hat, auch wieder los. Denn hier bei uns in der Redaktion wird auch im ganz großen Stil renoviert. Also,
dann bis
wir sagen,
Woche.
Verabschieden uns. Wer Fragen hat zu diesem Thema und andere Fragen, wie immer mein Sprüchlein zum Ende, der schreibt uns bitte gerne an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account komm und bleib per Direktnachricht. Wir bleiben dran und versuchen, so viele Fragen wie möglich entweder hier im Podcast oder auch so zu beantworten.
Yes. Und, auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.